Die Schreibenden von Anja Görz.
Ja, heute geht es hier in diesem Podcast um große Spannung, denn es gibt ein ganz neues Buch, das heißt Gefährdet und kommt von Maike Dannenberg und die ist heute Gast. Schönen guten Tag.
Hallo Anja.
Wenn du nach deinem Beruf gefragt wirst, sagst du dann, du bist Thriller-Autorin?
Ich muss immer ganz kurz schlucken, weil mir ist dann, ich habe das mal gestern in der Bahn so ausprobiert, so zu einem Musiker gesagt, ich sei Schriftstellerin. Fühlte sich überhaupt nicht richtig an. Konnte ich nicht. Ich sage dann in der Regel tatsächlich, ich bin Journalistin.
Und das dann bist du ja auch.
Bin ich auch. Und genau, und da fühle ich mich irgendwie gewohnter in dem Begriff.
Zur Journalistin kommen wir noch zu Beginn, wie immer in dieser Sendung, der Lebenslauf. Maike Dannenberg wurde 1974 in Bremen geboren und wuchs ab dem ersten Lebensjahr in Hamburg auf. Sie studierte angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg, nicht zu Ende. Seit 2003 ist sie freie Journalistin und Literaturredakteurin, seit 2011 verantwortlich für den Bereich Krimi beim Magazin Bücher. Außerdem betreut sie die Sonderausgabe Kinderbücher. 2016 erschien ihr erstes eigenes Buch, der Debütroman Blumenkinder, der zugleich den Auftakt zu einer Krimireihe darstellt, bei dem gerade erwähnter Gefährdet Band 2 erschienen ist und seit 2014 lebt sie auch mit ihrer Familie in Bremen. Alles richtig?
Alles richtig, außer dass das Kinderbüchermagazin leider nicht mehr erscheint.
Ach, aber warst du sozusagen?
Ich war das und ich konnte das einfach nicht mehr stemmen mit dem Schreiben zusammen.
Nicht zu Ende studiert, da steigen wir mal ein. Zu sehr damit beschäftigt gewesen, ihren Lebensunterhalt mit Jobs zu finanzieren, habe ich gelesen. Deshalb nicht zu Ende studiert.
Das ist korrekt und dazu hatte ich auch den Eindruck, angewandte Kulturwissenschaften bot ja eine Menge Möglichkeiten, sich redaktionell oder journalistisch fortzubilden. Und auch das war eigentlich das, was ich gemacht habe. Ich habe eine Literatursendung ins Leben gerufen für den örtlichen Bürgerfunk und war immer unterwegs und habe dann relativ schnell angefangen für die lokale Zeitschrift, also die Zeitung Landeszeitung Lüneburg, aber auch schon für Magazine zu schreiben. Und wenn mich jemand gefragt hat, möchtest du nach Sylt fahren für 2 Wochen und eine Reportage machen, dann habe ich das ganze Semester sagen lassen. Das war einfach
gut. Ach, die nach Sylt, da wären wir alle gefahren, oder?
Genau, das war dann Kulinarik. Ich habe Liebesgeschichten geschrieben. Ich bin für alles, was möglich war, irgendwo hingefahren. Ich habe Interviews gemacht. Aber es war schwierig, das zu vereinbaren, denn ich musste tatsächlich auch mein Studium selbst finanzieren.
Aber Literatur ist da schon ein Thema gewesen. Also das heißt, mit angewandten Kulturwissenschaften hätte man ja zum Beispiel auch in den Filmbereich gehen können. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man mit so einem Studium dann anfangen kann. Aber Bücher haben dich immer beschäftigt. Ist das schon, geht das zurück in die Kindheit? Also ist dir viel vorgelesen worden? Warst du Stammgast in der Bücherei?
Ich war absoluter Stammgast in der Bücherei. Ich habe die Kinderbibliothek, glaube ich, so mit 9 irgendwann hinter mir gelassen, bin rüber in die Erwachsenenbibliothek gewandert, weil es einfach keine Bücher mehr gab.
Wie toll das war, oder? Ich kann mich auch noch erinnern. Plötzlich hatte man wieder Massen an Auswahl.
Ja, und das war so eine Erweckung auch, weil die waren auch irgendwie spannender. Also ich will jetzt nicht sagen, mit 19, irgendwo da fing das an, da habe ich natürlich trotzdem noch Jugendromane oder Kinderbücher gelesen. Aber es gab dann so ein paar Bücher, die mich wirklich fasziniert haben, auch in der Familie. Und ich habe unglaublich viel gelesen als Kind, also eigentlich ununterbrochen. Und ich glaube, dieser Wunsch, Schriftstellerin zu werden, der kommt natürlich aus der Zeit, das ist ganz klar.
Du hast ja selber eine Tochter jetzt und man hört immer wieder, wie schwierig es ist, die Kinder ans Lesen zu bringen. Liest deine Tochter?
Sie liest sehr schnell, wenn sie liest. Sie mag aber nicht so gerne. Sie hört im Moment ganz viele Hörbücher. Das muss ich auch zugeben, das nagt an mir ganz gewaltig. Denn ich bin fasziniert und begeistert, was für ein schriftstellerisches Talent sie hat. Sie schreibt manchmal kurze Geschichten und wow, also ich finde es großartig. Und da kommt dann so ein bisschen das Gefühl, jetzt lass dich doch mal ein. Das ist so schön, mach's einfach.
Aber ja, vielleicht kommt sie noch dahin, ist ja noch Zeit. Ist es für dich eigentlich ein Unterschied, ob du Texte schreibst als Journalistin oder als Autorin, Schriftstellerin? Also macht das die Arbeit unterschiedlich?
Es ist ein ganz großer Unterschied. Also ich würde schon sagen, ich bin an das Schreiben meiner journalistischen Arbeit auch immer recht frei rangegangen. Also ich habe mir so jetzt keinen großen Plan gemacht. Ich hatte ja auch keine, sagen wir mal, solide Ausbildung, ein paar Seminare in der Uni. Aber ich habe es dann einfach gemacht und geschrieben, wie es so kam. Also so sehr viel Assoziationsketten und ein bisschen wörtliche Rede und so das Erlebte im Grunde auch erzählt. Und das hat sehr gut funktioniert. Also es hat den Leuten gefallen. Ich habe überall dann auch neue Aufträge gekriegt. Also das war gut. Aber wenn ich jetzt so wirklich in das eintauche, was ich da schreibe, dann ist das so eine ganz tiefe, zum Teil auch sinnliche Erfahrung. Also ich habe das Gefühl, ich bewege mich in den Worten und wenn es ganz gut läuft, dann ist das so wie Schwimmen in klarem Wasser. Ich liebe das. Also das ist noch was ganz anderes.
Du musst ja für deinen Beruf beim Magazin auch wahnsinnig viele Bücher lesen, weil du dann entscheiden musst, was ist mir ein Artikel wert, worüber schreibe ich, was ist für mich ein gutes Buch, was ist für mich ein schlechtes Buch. Hast du so eine Kriterienliste immer im Kopf? Hast du eine Grenze, wann du ein Buch weglegst, weil es dich langweilt? Weil es dich ärgert?
Also bei mir beginnt fast alles mit der Sprache. Wenn ich schon nach wenigen Sätzen merke, das finde ich ungelenk, dann wird es schon schwierig. Dann ist auch wirklich die Frage, dann muss der Plot wirklich exorbitant spannend sein, um mich da drin zu halten. Einfach finde ich kein Problem. Einfache Sprache ist total in Ordnung. Aber so ein bisschen ja, hölzerne Sätze, da komme ich sofort raus.
Und beeinflusst dich das beim Schreiben, wenn du so viel Krimis lesen musst dabei?
Ja, weil es gibt ja fast alles schon. Also das ist wirklich schwierig, finde ich sogar, dass ich das Gefühl habe, wer braucht noch einen neuen Krimi? Also eigentlich keiner. Es gibt so unglaublich gute Autoren auch. Und wir sind ja in einer Zeit, in der das alles sehr schnelllebig geworden ist. Bücher liegen 6 Wochen im Buchhandel und dann sind sie plötzlich weg, als hätte es sie nie gegeben. Und das ist natürlich sehr schade, weil diese Backlist, dieser Fundus an großartigen Büchern wirklich kaum noch jemandem präsent ist. Und auch mein Buch, ich empfinde das schon, das wird da liegen und dann ist es vermutlich auch relativ schnell dann wieder vorbei und ich muss ein neues schreiben. Also man muss auch als Autor so ein bisschen hinterher sein. Und das finde ich schade, weil ich finde, Bücher sind etwas zum Innehalten und Ausruhen und Genießen. Und ja, manchmal bekomme ich auch den Eindruck, das Tempo schadet auch nicht unbedingt oder ist nicht gerade der Qualität zuträglich.
Aber du hast doch wahrscheinlich auch nicht die Zeit, dir jetzt ein Buch richtig in Ruhe durchzulesen, gemütlich, weil du hast ja nicht permanent eine Situation mit Liegestuhl und Milchkaffee, sondern auch du musst für deine Arbeiten wahrscheinlich ein gewisses Pensum schaffen, um eine Auswahl treffen zu können.
Ja, ich lese allerdings immer schon sehr schnell. Also das ist vielleicht ein Vorteil, ich lese wirklich schnell.
Und nach welchen Kriterien suchst du aus, was du dann rezensierst, was du vorstellst, was du als gut bewertest?
Es muss mich packen, das ist schon mal der erste Punkt. Dann ist halt so die Sprache, der Einstieg. Es muss mich auch ein bisschen überraschen. Es muss so auch berühren. Und es ist inzwischen natürlich so, ich merke schon, es ist ein bisschen das Besondere. Mich mehr packt inzwischen als das, was ich schon ganz oft gelesen habe. Und trotzdem bewundere ich auch, das ist mir jetzt gerade mit einem Buch gegangen, eines Autoren, der wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, wo ich das Handwerk, ich sah das Handwerk und ich fand es toll, weil ich das sehen konnte und sah, dass er hat alles richtig gemacht. Er begeistert Millionen von Menschen, das ist auch eine Kunst. Also ich finde, ich würde das jetzt nicht schlecht machen wollen.
Und hast du jeder darüber nachgedacht, dass Leute deine Rezensionen lesen und das dann übertragen auf das, was du geschrieben hast?
Ja, schreckliches Gefühl. Die sagen dann, was erdreistet die sich irgendwie so, dieses Buch gar nicht so toll zu finden. Ihr ist es doch auch nicht besser.
Ja, das ist ja für alle Rezensenten das Problem.
Tiefe, grausige Angst, die ich natürlich habe. Und gleichzeitig versuche ich einfach für mich selber zu sagen, das sind zwei Bereiche meines Lebens. Ich rezensiere und lese. Ich rezensiere, weil ich Geld verdienen muss. Ich rezensiere, weil das mein Job ist und weil ich da reingekommen bin. Und ich schreibe, weil es meine Leidenschaft ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich kann das eine nicht ohne das andere machen, dann müsste ich also entweder auf Leidenschaft oder Geld verzichten. Das ist ein bisschen kompliziert.
Schwierige Entscheidung. Ja. Aber wenn du so viel Rezensionen schon geschrieben hast und ja auch erzählst, es gibt einen anderen Blick, wenn man dann liest, um zu rezensieren, müsstest du doch auch wahnsinnig viel gelernt haben durch dieses Rezensieren.
Oh ja, ich habe sehr viel gelernt. Also ich habe in den letzten Jahren ganz viel über Plot, Struktur, Aufbau, Figuren. Ich habe gelernt, wie macht's der eine, wie macht's der andere. Aber vor allem habe ich aus den Gesprächen mit den Autoren gelernt. Also das Rezensieren ist ja inzwischen und ist auch schon seitdem ich Redakteurin bin und mir aussuchen kann, was ich lese, bei mir mehr Empfehlung. Ich gebe ja auch Bücher raus an andere Rezensenten und da kommen auch mal Verrisse. Ich kann das nicht mehr. Also nicht so, ich mag es nicht. Ich mag niemandem sagen, das ist ein schlechtes Buch, das gefällt mir einfach nicht, auch aus meiner Autorenposition heraus. Aber ich bin in der Luxusposition, mir aus also 30, 40 Büchern, die da liegen, einfach auch die 3 rauszuschnappen, die mir wirklich gut gefallen. Und deshalb komme ich nicht mehr in diese Verlegenheit.
Und passiert es dir dann, dass du ein Buch liest und es dann eigentlich schlecht rezensieren müsstest und triffst diesen Menschen hinterher oder lernst ihn irgendwann kennen und hast die Bücher nicht gemocht oder umgekehrt, hast die Bücher sehr gemocht, triffst dann auf den Menschen und bist total überrascht. Also passen die Dinge manchmal gar nicht zusammen, das Buch und derjenige, der dann als Autor in dein Leben tritt?
Ich finde, wenn man ein Buch sehr mag und dann hat man oft das Gefühl, man kennt die Person dahinter, weil man ja viel wiedergefunden hat und sich mit Dingen identifiziert hat und Gedanken identifiziert hat. Und dann ist es schwer, diese Person nicht zu mögen, wenn man die dann trifft. Also es ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert. Wenn ich in einem Buch schon an einigen Stellen gedacht habe, ach, das finde ich jetzt aber schwierig, so würde ich das irgendwie selber persönlich nicht sehen. Und dann treffe ich den Menschen, verstehe ich manchmal besser, wie es dazu gekommen ist.
Fragst du dann auch nach? Also sprichst du mit dem dann darüber, dass du sagst, ich habe da diese Stelle in deinem Buch gelesen, ich habe es nicht verstanden, warum hast du das so gemacht und es klärt sich auch darüber?
Da ich bisher noch absolut nicht super neugierig bin und immer alles frage, was mich beschäftigt, würde ich vermuten, ja. Aber ein ganz blödes Beispiel, wenn es zum Beispiel um eine Figur geht, die ständig Probleme mit ihrer Figur hat oder so, dann bin ich da, denke ich irgendwann so, oh, nee, reicht mal, ist gut jetzt so. Und wenn ich dann die Autorin oder den Autor treffe, dann möchte ich den doch nicht drauf ansprechen, weil ich weiß, das betrifft ja viele Menschen, aber mich halt nicht. Also ja. Ich muss das nicht nachfragen, worum es dabei geht.
Wir haben ganz viel über Bücher und über andere Bücher und andere Autoren gesprochen. Dann nehmen wir doch mal gleich deine Top 3, denn du hast 3 Bücher mitgebracht, die du empfehlen würdest.
Ja, ich habe Bücher mitgebracht, die mich tatsächlich auch schon eine ganze Weile begleiten. Also ich gehe mal zum Schluss erst zum Krimi. Also ich habe ein Buch rausgesucht, das ich schon als Kind gelesen und geliebt habe, das von einer sehr speziellen Autorin ist, die hauptsächlich Illustrationen gemacht hat. Kinderbuchillustrationen und Malerei, also sie hängt auch im MoMA. Geburtsjahr war 1917 und zwar ist das Dalov Ipka. Und Dalov Ipka hat in Maine gewohnt als Selbstversorgerin mit ihrem Mann und hat dann in den 40er, 50er Jahren unglaublich viele tolle Bilder gemalt und hat auch Einfluss genommen auf die Entstehung der Kinderbuchillustration, wie wir sie heute kennen. Die hat 4 Fantasy-Romane geschrieben und einer ist ins Deutsche übersetzt. Und ich habe dieses Buch damals gelesen und das war für mich als Jugendliche was vollkommen Neues. Das war Lyrik, Prosa, nicht leicht zu verstehen, gleichzeitig ganz nahbar und intensiv, so kleine Momente, wo ich heute noch genau dieses Bild vor Augen habe, jedes Mal, wenn ich Eier in eine Kuchenschüssel tue, habe ich dieses Bild von diesem Jungen, der das erste Mal alleine zu Hause ist und der nie irgendwie essen darf, was er will. Und er denkt, er darf jetzt und Kuchen backt und diese Eier in die Schüssel steckt. Und irgendwie war das so dieser Glücksmoment dieses Kindes. Ich kann mich an den so lebendig erinnern. Und ich finde, dass dieses Buch, das inzwischen vergriffen ist, in Deutschland bei Hobbit Presse erschienen, das man aber durchaus antiquarisch bekommt, also die Auflage war nicht so ganz klein, ein Kleinod ist.
Das heißt wie? Ich glaube, den Titel hast du noch nicht gesagt.
Nein, das heißt Der Ruf ins andere Land. Und geht um eine Frau, die nachts von einem Geräusch, einem Horn, und sie denkt, es ist eine Kuh, in ein anderes Land gerufen wird und ihren 4 Tage alten Säugling zurücklässt, denn sie wird als Amme gebraucht für den Sohn des Erlkönigs. Es ist ein bisschen, ja, es ist halt auch sehr lyrisch. Also.
Sehr schön. Also alle Titel schreiben wir auch natürlich nochmal auf zum Nachlesen auf der Internetseite anja-görz.de. Kann man das alles finden und natürlich auch überall da, wo es die Podcaste gibt. Podcaste. Ich überlege immer, ob das wirklich die Mehrzahl ist. Aber die Podcaste. Ich glaube, es klingt schlüssig. Dann hast du noch eins mitgebracht, das auch sehr alt aussieht.
Ja, ich bin der Meinung, also gerade weil ich ja so viele Krimis lese, ich brauche ab und zu mal ein bisschen Aufheiterung. Und auch dieses Buch begleitet mich, glaube ich, schon fast mein ganzes Leben. Ich finde, in jedem Haushalt sollte es mindestens ein Robert-Gernhardt-Buch geben. Ohne Robert-Gernhardt ist keine Bibliothek vollständig. Ich glaube, wir haben alle, ich bin mir nicht ganz sicher, nicht noch welche fehlen, aber wir haben viele. Ich komme auch aus einem Haushalt mit Titanic-Abo. Und wir hatten das halt eben auch schon, als ich klein war. Und es ist immer wieder, wird bei uns zitiert oder es wird mal, mein Mann kann sich unglaublich gut Gedichte merken und der sagt dir dann einfach mal auf. Und ich habe heute Morgen geblättert und ich denke, jeder kennt Gernhardt, aber es ist immer noch mal nett, eine kleine Erinnerung zu haben, was ich heute sah. 3 kleine Frösche sah ich heute, die waren mit dem Teufel im Bunde. Die hüpften über die Mauer breit und schrien aus einem Munde. Wir sind die Frösche der Dunkelnis, der Finsternis, des Lichts. Das heißt doch Licht, wenn kein Tag mehr ist. Alles schwarz und niemand hört nichts. So haben die teuflischen Frösche gefragt. Sie waren sehr schrill und sehr klein. Ich habe nur halblaut Schnüss gesagt, da hörten sie auf zu schreien.
dieses Wörtersee heißt dieses Buch.
Das Buch heißt Wörtersee,
genau. Mit Wörter von Wort.
Genau, und es sind gesammelte kleine Skizzen, Comics, Gedichte, einige sehr bekannte, andere etwas unbekanntere, aber ich glaube, Gernhardt, das ist eigentlich egal, welches Buch man da nimmt, da hat man immer was Gutes.
Und dann hast du uns eine Autorin auch noch mitgebracht, als dritte Empfehlung.
Genau, also da ich ja nun aus dem Krimi komme, kann ich ja nicht nur ein Fantasy-Buch, was übrigens für Erwachsene und Jugendliche durchaus geeignet ist, und Gernhardt mitbringen, sondern meine Lieblingsautorin derzeit ist Tana French, auch schon seit einigen Jahren, weil sie so innig schreibt. Und außergewöhnlich, finde ich. Also bei ihr ist ja wirklich die Sprache der Teil, wo ich bei manchen Sätzen denke, oh, ist das schön. Das ist einfach so, dieses Bild ist sofort da, die Figuren sind sehr lebendig. Man ist ja auch im Kopf einer Figur in jedem ihrer Romane. Und diese Betrachtungen dieser Figur sind toll. Und die Figur ist gleichzeitig auch einfach sehr nahbar. Die weiß manchmal selber auch über die eigenen Probleme nicht Bescheid. Der Leser weiß vielleicht sogar mehr über diese Figur als die Figur selbst. Und man begleitet die durch so eine Mordermittlung oder eine wirklich dramatische Szenerie, aber man bekommt auch so viel zur Seite. Wald und Atmosphäre und Dublin und so, das ist einfach, ich finde das toll.
Und da sind wir ja schon mittendrin im Krimi, da können wir gleich bei deinem Krimi bleiben. Bei dir ist die Ermittlerin eine BKA-Spezialistin für Verbrechen an Minderjährigen. Nora Klerner heißt die. Wo kommt denn diese Frau her? Wie ist dir die eingefallen?
Ich habe lange so ein bisschen mit dem, also was will ich schreiben? Schreiben war klar, ich habe auch die ganze Zeit geschrieben, was würde ich schreiben wollen, wenn es jetzt mal darum geht, ein Buch anzufangen, und bin da auf den Krimi gekommen, weil es auch das war, was ich damals gerne gelesen habe. Ich hatte auch ein paar andere Ideen, aber Krimi war dann wichtig. Dann habe ich angefangen, es gab auch so eine Initialidee für den ersten Band, worüber das gehen soll, also um eine moralische Frage, die mir wichtig war, und habe dann angefangen ganz klassisch mit einem Ermittler. Irgendwie hab ich halt geschrieben und der war dann da und es fühlte sich alles nicht so richtig perfekt an. Also ich habe Feedback bekommen, es war auch sehr gut, auch teilweise von Profis. Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, Seni, irgendwas ist doch da, das stimmt irgendwie so nicht. Und ich habe dann meine Agentin gefunden, es ging sehr schnell und war ganz toll und es war aus so einer Verlegenheit heraus. Und als sie sagte, ich vertrete sie, würden sie noch mal über den Plot reden, weil der Plot war eigentlich eine Masse von eine grobe Ideensammlung, unendlich überfrachtet und überhaupt gar keine Klarheit drin. Und ich sagte, ja, auf jeden Fall. Endlich interessierte sich jemand für das, was ich da tue, und meinte das auch ernst. Ich meine, wenn ein Profi, in dem Fall ja ein Agent, seine Zeit investiert, dann sieht er halt eine Perspektive. Und das hat mir einen unglaublichen Aufschwung verschafft. Und dann bin ich hin habe im Grunde wieder ganz viel erzählt und sie hat so ein bisschen mal nachgefragt, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich alles weggeschmissen, was ich hatte. Es waren so 120 Seiten ungefähr. Und habe von vorne angefangen und plötzlich war es halt kein Ermittler mehr. Plötzlich war das eine Frau. Es gibt ihn noch, das ist also Johann in dem Buch. Er ist ihr Sidekick, aber diese Frau war da. Und das kam ein bisschen aus dem Nichts. Also, und es fühlte sich alles richtig an.
Es ist aber Verbrechen an Minderjährigen, das ist ja auch was, du selbst hast mal in einem Interview gesagt, habe ich gelesen, du brauchst keine blutige Brutalität. Andere sagen ja auch, sie brauchen das nicht, dass Kindern immer irgendwas passiert. Also ich habe auch im Freundeskreis Leute, die sagen, kommt ein Kind vor in deinem Krimi, dann kann ich den nicht lesen.
Ja, das höre ich auch manchmal.
Passiert dir das auch?
Ja, ich höre das. Bei mir ist es so, ich habe mich das häufiger jetzt schon gefragt und ich befürchte auch, Nora wird irgendwann sagen, sie kann es nicht mehr. Aber tatsächlich bin ich als Neunjährige mit einem Mord im Bekanntenkreis konfrontiert worden. Also das war die beste Freundin meiner kleinen Schwester, die von ihrem Vater ermordet wurde. Das ist so, wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie offen das dann sozusagen ist, was ich jetzt hier erzähle. Aber ich glaube, das hat mich damals tief erschüttert.
Hattest du Unterstützung damals? Also gab es Leute, mit denen du darüber reden konntest? Oder war das so ein Stadtgespräch, über das alle hinter vorgehaltener Hand geredet haben? Wie seid ihr damit
die Zeitung, das stand natürlich in der Zeitung, aber der Name war ja nicht komplett offengelegt. Das heißt, wir wussten das natürlich und wir waren auch gemeinsam als Familie auf der Beerdigung. Es war aber schon so, es war nun einfach die Konzentration der Aufmerksamkeit ging stark auf meine Schwester. Sie war die ja im Grunde direktere Leidtragende. Ich kannte das Mädchen, ich hatte auch Zeit mit der verbracht, gemeinsam halt als Kinder, dass wir gespielt haben. Aber der Bezug, dass man sozusagen gesagt hat, wie eng waren wir, der war nicht da. Um ehrlich zu sein, ich hatte kein so gutes Verhältnis zu ihr. Sie war die erste beste Freundin meiner Schwester. Mhm. Sie hat sie mir quasi weggenommen. Also mein inneres Gefühl war eher in dem Moment schuld.
Ja.
Und ich denke, dass es gibt da zum einen, es ist ein tiefer Eingriff in diese Zeit, wenn man als Kind genau in dem Moment, wo man anfängt, die Wirklichkeit erst als Größeres zu begreifen, als die kleine familiäre Situation. Und das sehe ich ja auch bei meiner Tochter, die jetzt gerade 10 geworden ist. Das ist wirklich die Zeit, wo man das erstmal wahrnimmt, dass es etwas gibt wie Welt. Und ich denke mal, das hat im Grunde der Wirklichkeit einen Baustein hinzugefügt, der lässt sich danach nicht mehr wegreden. Und das ist durchaus so, dass ich erst als Erwachsene gemerkt habe, was für eine Trauer das in mir auslöst. Aber auch, dass ich Kinder im Speziellen einfach als sehr, und das ist ja auch der Titel des Buches, als gefährdet empfinde. Und diese Gefahr, ich versuche das manchmal ein bisschen zu relativieren. Es war ja nun kein Überfall auf offener Straße oder so, aber ich empfinde das so. Ich kann es nicht aus mir herausholen, dass ich mich sorge um Kinder. Und ich glaube, das spiegelt sich da einfach
wieder. Das hat vielleicht auch damit zu tun, wenn wir schon bei diesen Geschichten aus deiner Jugend und Vergangenheit sind, dass du es ja selbst nicht leicht hattest. Du hast eine Krankheit, die dazu geführt hat, dass deine Haare irgendwann nicht mehr gewachsen sind. Also du hast dann keine Haare auf dem Kopf gehabt.
Das ist ausgefallen.
Genau. Das ist ja dann auch so, dass das gerade in einer Zeit, in der man selber in der Pubertät ist, wo alle sich über Aussehen definieren, wahrscheinlich für dich besonders schwierig war dann mit Freundinnen, mit Mobbing, auch wenn es früher noch nicht so hieß, vermute ich mal, dass auch das für dich dazugehört hat zum Alltag.
Es war ein bisschen anders. Also Mobbing kann ich jetzt zum Glück nicht sagen. Tatsächlich, glaube ich, waren die meisten Menschen in meiner Umgebung, wollten mir eher helfen. Aber ich habe mir nicht so richtig helfen lassen. Also ich denke, ich habe auch darüber nachgedacht, in welchem Zusammenhang diese Ereignisse so stehen. Es war eine schwierige Zeit. Es gab also diese Situation, in der sozusagen die Welt plötzlich sehr bedrohlich wurde. Und direkt im Anschluss so familiär viele Veränderungen. Und in der Zeit ging das los. Das hat dann eine Weile gedauert. Und als ich 16 war, sind alle Haare weg gewesen oder so zum größten Teil. Und ich habe mich komplett in mir zurückgezogen. Deswegen hätte ich jetzt gar nicht sagen können, vielleicht war da Mobbing, ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Also das wäre jetzt auch eine Option, zu sagen, womöglich haben da Leute vielleicht darüber geredet. Das habe ich alles gar nicht, das habe ich alles komplett ausgeblendet. Und ich glaube, was ein Trauma ausmacht, das habe ich im Laufe der Jahre gelernt, ist im Grunde, man weiß ja, da war was, ich habe es erlebt, es ist passiert, aber der emotionale Teil wird komplett abgespalten. Die Gefühle aus der Zeit, die sind einfach nicht mehr präsent. Und wenn man irgendwann daran möchte und wieder glücklich sein und sich sozusagen auch einfach Gefühlen öffnen, dann muss man da durch jahrelang verdrängten Schmerz und Isolation im Grunde, weil man isoliert sich vom Rest der Welt. Das ist das, was passiert.
Ist vielleicht ein bisschen weit gesprungen, aber ist das was, diese Dinge, die du erlebt hast und erfahren hast, die dir heute beim Schreiben aus Kindersicht, was ja vorkommt bei dir, eine andere Perspektive erlauben?
Dazu müsste ich wissen, ob ich die Kinder gut getroffen habe. Ich hoffe es. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Aber ich war ein sehr frühreifes Kind. Ich könnte mir vorstellen, der Junge im Buch ist ja auch recht, er verhält sich ja schon relativ frühreif und kümmert sich auch sehr um seine Schwester in dieser ja wirklich bedrohlichen Situation. Kann ich überhaupt nicht sagen.
Dann hören wir uns das mal an, weil du hast ja eine Stelle ausgesucht, in der es auch um diese beiden Kinder geht. Die sind entführt worden. Mhm. Wir erfahren relativ schnell, dass die irgendwo eingesperrt sind und alleine sind die beiden. Wer es getan hat, das erfährt man natürlich nicht so schnell.
Nein, das würde ich jetzt hier auch nicht. Wobei man dazu sagen kann, es gibt keine Lösegeldforderung. Also das ist schon wirklich offen, was überhaupt der Grund für diese Entführung ist. Die sind in dem Container und sind auch jetzt in dieser Szene, die ich lese, schon seit ungefähr 2 Tagen dort. Und es ist kalt, es ist Januar und die Temperaturen sinken stetig während der gesamten Handlung. Livia lag, wie die meiste Zeit, in mehrere Lagen Wolldecken gehüllt am Boden und starrte vor sich hin. Ab und zu durchfuhr sie ein Zittern und Lasse hatte Angst, dass sie immer kränker wurde. Er konnte nichts für sie tun und in seinem Bauch rumorte es schmerzhaft, wenn er daran dachte, dass ihr Fieber steigen würde. Auch ihm war kalt und er fühlte sich immer schwächer und hatte Halsweh. Immer wieder kuschelte er sich an seine Schwester, murmelte beruhigend alle Erzählungen, die ihm einfielen. Ihr Körper war viel zu heiß und sie reagierte nur schwach. Dann wieder saß er allein da, die restlichen Decken fest um sich gezogen, den Rücken gegen die Wand des Containers gelehnt, in dem diffusen Dämmer tagsüber oder der Finsternis der Nacht wie jetzt. Die Zeit war endlos. Livia hatte angefangen, am Daumen zu nuckeln, etwas, das sie zuletzt als Kleinkind getan hatte. Lasse fand es nicht schlimm, wenn es sie beruhigte, aber sie weinte jetzt vor Schmerz, wenn sie pinkeln musste. Sie hatte früher schon einmal eine Blasenentzündung gehabt. Er träufelte ihr Wasser in den Mund und trinken wollte sie auch nicht. Dabei war es das Einzige, von dem er noch wusste, dass auch seine Mutter es damals getan hatte. Ihr Flüssigkeit einflößen. Verwirrt und ratlos starrte Lasse in die Dunkelheit. Er fühlte sich so allein, dass es körperlich schmerzte. Er steckte sich ein Stück Schokolade in den Mund, doch es klebte an seinem Gaumen und schmeckte fast bitter. Es war, als passe inzwischen keine Nahrung an der Angst vorbei, die in seinem Hals saß wie ein Pfropfen. Es dauerte alles viel zu lange. Seit einiger Zeit wurde es kälter. Er bibberte. Er hatte versucht, näher an die winzigen Lamellen zu kommen und um Hilfe zu rufen. Doch da war scheinbar niemand, der ihn hörte. Keiner hatte auf seinen Weinen reagiert oder Livias schreckliches Schluchzen, das manchmal einsetzte, einige Minuten andauerte und dann wieder verebbte. Danach starrte sie leer ins Dunkel, saugte an ihrem Daumen, die Augen panisch aufgerissen. Er hatte sie vorhin wieder stundenlang im Arm gehalten, aber immer wieder musste er aufstehen und herumlaufen, um nicht völlig einzufrieren. Lasse schniefte, die Kälte biss ihn in der Nase. Es war oft so still hier, nur ganz entfernt hörte er das Sirren von Motoren. Lasse dachte nach, was er Livia morgen noch erzählen könnte. Jim Knopf, die unendliche Geschichte, Varia Cats, Harry Potter. Immer wieder Harry Potter, aber ohne die grausamen Szenen, nur Quidditch und Zauberunterricht, bloß kein Voldemort. In der unendlichen Geschichte hatte er den Geisterwolf weggelassen und selbst fast vor Angst geweint, als er ihm eingefallen war. Er hatte versucht, die Bibi-Geschichten hervorzukramen, Gryffalo, Pepper Woods. Warum fand er in seinem Kopf keine einzige heile Welt, in die er Livia mitnehmen konnte? Erschöpft kaute er, schluckte, die Stille und Dunkelheit drückten wie ein Gewicht auf ihn. Die Wände schienen immer näher zu rücken. Plötzlich kam ihm der Gedanke, es gäbe vielleicht gar keine Welt mehr. Alles sei ausgelöscht, wie bei einem Atomkrieg oder in Fantasien. Dass das Nichts, Mama, Papa, sein Zuhause, die Schule, die Großeltern und Felicitas aufgefressen hätte. Er schniefte. Sie hätten doch sonst längst frei sein müssen, oder nicht?
Mir ist ganz kalt. Das ist funktioniert auf jeden Fall. Es ist ja sowieso wahnsinnig dicht geschrieben und man liest raus, dass du unfassbar viel recherchiert haben musst. Also, dass du dich mit ganz vielen Leuten unterhalten hast, die vom Fach sind. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, man muss nicht in der Pfanne gelegen haben, um sich wie ein Schnitzel zu fühlen. Also, wo ist bei dir Schluss in Sachen Recherche? Pathologie? Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, ah nee, das muss man jetzt alles nicht wissen?
Nee, ich bin grundsätzlich neugierig. Ich würde mir alles, was mir offen steht an Türen, da würde ich auch dabei sein wollen.
Und hast du vorhin gesagt, beim ersten Buch war es so, dass du so viele Sachen hattest, von denen du dich dann auch trennen musstest. Passiert es dir, dass du zu viel recherchierst? Also, dass du dann das Problem hast, du hast so viel Informationen, die du gerne unterbringen möchtest, dass du nicht weißt, wovon du dich trennen sollst?
Nein, also ich habe recherchiert. Ich war im LKA in Hamburg und habe dort mit einem leitenden Ermittler gesprochen. Tatsächlich verlief das Gespräch aber vollkommen anders, als ich es erwartet hatte. All das, was ich mir so zurechtgelegt hatte und von dem ich wusste, so möchte ich das machen, so das funktioniert, hat er gesagt, nein, das ist alles ganz anders. Und es findet überhaupt nicht so statt, weil eine kleine Meinungsverschiedenheit sozusagen am Ende auch über die Frage, ist Zwangsprostitution noch ein Thema oder nicht? Weil ich finde, auch Frauen, die sich legal hier aufhalten und als Prostituierte arbeiten, durchaus, der Zwang ist für mich durchaus noch sichtbar, aber für die Polizei gibt es jetzt weniger Handhabe. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich eine beschönigende Version. Und dann war ich in der Gerichtsmedizin und habe dort gesprochen, da ging es mehr um Gas. Das ist halt durchaus auch in dem Roman eine Frage, wie weist man einen Tod nach, der durch zum Beispiel Ersticken verursacht wurde. Aber es ist dann irgendwie so, dass das doch beim Schreiben meine Fantasie dann irgendwie das Wissen beiseite schmeißt. Naja, und dann schreibe ich und dann gucke ich, kann das so sein? Und dann prüfe ich nach.
Das ist
das also für mich ist das der bessere Weg, weil sonst glaube ich, wenn man unendlich viel weiß, dann ist man auch blockiert.
Ja, das ist ein langes Buch, muss man sagen. Es sind gut 400 Seiten und sehr klein gesetzt.
Also ja, das ist mir auch aufgefallen. Das war ein bisschen anstrengend.
Entsteht also, das vorher im Fluss? Weißt du, dass es so viele Seiten werden oder passiert es einfach?
Also ich habe ja noch eine ganze Menge rausgenommen, ungefähr 50 Seiten. Das erste Buch ist auch noch länger, es hat 469 Seiten. Ich mag dicke Bücher. Tana French schreibt nie unter 650, glaube ich. Und ich mag, also ich kann mich wirklich schwer von Atmosphäre trennen. Wenn ich weiß dann manchmal, das ist so, oh, da kommen so sinnliche Momente natürlich auch rein. Ich habe das bei dem Roman zum Teil gemacht. Jetzt sagen welche, das ist jetzt viel sachlicher als das erste. Aber ich wollte da halt auch das nicht auf Kosten der Spannung drin lassen.
Na, ich frage das, weil natürlich, es heißt immer wieder, die Leute lesen weniger, bloß nicht so lang werden. Also das hört man dann auch zum Teil aus Lektoraten oder von Leuten, die eben mit Büchern zu tun haben, auch aus Buchhandlungen. Oh, nicht so ein dickes Buch, höchstens mal im Urlaub. Das ist dir egal.
Ich habe auch schon mal gehört, warum nicht 300 Seiten, du kriegst das gleiche Geld.
Ja. Aber das ist halt keine...
Interessant, also, habe ich noch ja, nicht drüber nachgedacht. Aber das ist ja kein ökonomischer Vorgang. Also ja. Das ist einfach, das passiert ja. Und ich denke... Also ich breite mich am Anfang sehr aus, wenn ich schreibe, also um wirklich in der Szene zu sein. Das passiert automatisch und ich muss immer wegnehmen. Es ist einfach so. Ich kürze, ich straffe, ich überarbeite. Ich schreibe einen Satz manchmal dreimal für das gleiche Gefühl, das gleiche Empfinden, um dann den schönsten davon zu behalten. Also ich glaube, das ist einfach ein Fluss. Ich schreibe auch sehr schnell. Ich habe ja vorhin gesagt, ich lese schnell und wenn ich schreibe, dann tippe ich und dann bin ich nach 2 Stunden völlig fertig, habe aber halt eben auch wirklich Masse produziert und dann gehe ich ans Überarbeiten.
Und bevor du überhaupt anfängst, also du hast nun diese Protagonistin, da müssen wir gleich auch nochmal kurz über die Verortung, wie es so schön heißt, sprechen, aber du hast diese Protagonistin, du hast eine Grundidee für die Geschichte, machst du dir dann eine richtige Liste, in welcher Reihenfolge was passieren soll oder bist du eine, die beim Schreiben die Geschichte erfindet?
Ich habe ja einen groben Plan, worum es eigentlich geht, aber ich erfinde die Geschichte beim Schreiben. Was ich hier gemacht habe, was ja doch relativ komplex ist, mit den 4 Perspektiven, die ja auch zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten sind und dann aber alle gleichzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt an der gleichen Stelle sein müssen. Ich habe das sozusagen mein Schreiben mit einer Tabelle begleitet. Ich habe dann geschaut, okay, was machen die gerade, wie spät ist es, wie lange dauert das, bis sie da und da sind. Und habe das dann in eine Tabelle eingetragen und habe diese Tabelle im letzten Arbeitsschritt, als ich merkte, okay, da kann noch mehr passieren, nochmal mit einer Schere auseinandergeschnitten und wieder neu zusammengesetzt und mir sozusagen selber einen Baukasten aus meiner Fantasie gebaut.
Frau Dannenbergs kleine Bastelstunde.
Ja, es gibt ein Foto mit ganz vielen kleinen Zetteln, die sich über einen ganzen Esstisch erstrecken, in der viele Szenen in eine neue Reihenfolge, also die Szenen in der Reihenfolge sind gleich geblieben, aber die Perspektive, haben sich dann ineinander sozusagen verschoben nochmal.
Ich habe gerade schon gesagt, die Verortung, in Anführungszeichen. Mhm. Also der erste Krimi spielt in Lüneburg, dein Studienzentrum sozusagen. Der zweite jetzt in Hamburg. Ich habe gelesen, der dritte soll dann in Bremen spielen.
Das ist meine Absicht, ja.
War das so, dass du dann auch diese BKA-Frau erfunden hast, damit du nicht festgelegt bist auf einen Ort?
Das ist so ein bisschen, das BKA macht eigentlich ganz andere Sachen. Das ist mir auch klar und ich habe sie sozusagen als kleine Expertin da kreiert, damit sie halt überall hin kann. Ich finde es schön, wenn Menschen an einem Ort schreiben. Ich werde auch mehr noch, denke ich, das Privat- und Familienleben meiner Protagonisten ein bisschen einbeziehen. Ich merke jetzt im Moment, ist das noch nicht so wichtig, weil sie halt ja immer auch alleine ist. Also das ist so ihr Hauptmerkmal. Ich wünsche ihr natürlich, dass sie ein bisschen mehr Familienleben hat, deswegen langsam arbeite ich mich davor.
Wir wollen nicht zu viel verraten, aber genau. Die Voraussetzungen stehen günstig, dass es nach dem zweiten Band auch privat ein bisschen Bewegung gibt.
Ja, ich denke schon. Also ich möchte sie aus ihrem Trauma erlösen.
Deshalb mit den unterschiedlichen Städten, weil es natürlich so ist, wenn man sich entscheidet, eine Reihe zu schreiben, entscheidet man sich ja auch für viel Gleichheit, ohne dass ich das jetzt negativ meine. Aber war das für dich auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte jemanden, der an unterschiedlichen Orten ist, einfach um dann auch eine Abwechslung für mich beim Schreiben zu haben?
Ja, und ich wollte unbedingt Lüneburg. Ich wollte Lüneburg, weil die Stadt sich quasi, also die bietet sich auf dem Silbertablett an für ein furchtbares Verbrechen. Es ist die schönste Stadt, in der ich je gewohnt habe.
Und diese Logik,
würde ich sagen, muss sofort wieder dahin zurückziehen, weil ich sie einfach.
Ist nicht Rote Rosen, diese Fernsehreihe, die wird doch auch da gedreht.
Ja, die wird da gedreht. Ich habe da auch, es gab da so ein Café, wo sich die Kreativen getroffen haben, immer wieder Protagonisten aus der Serie oder Macher, irgendwie Leute von der Regie getroffen. Aber ich denke, vor allem, wenn man dort lebt, merkt man, was für ein schöner Ort das ist und wie sehr, gerade wenn man aus Hamburg kommt, so ein bisschen das Elend ausgeblendet ist. Das gibt es natürlich auch in Lüneburg, das ist so ein bisschen auf der anderen Seite der Bahngleise leben, die vielleicht ist so ein bisschen ein kleiner sozialer Brennpunkt. Aber im Grunde ist das wirklich eine sehr aufgeräumte Stadt. Und ich kann damit, also ich denke immer so, nee, so das ist auch nicht echt. Und ich denke mal, dass dieser Widerspruch, den hat ja auch meine Protagonistin gleich so festgestellt für sich, das bietet sich an und ist natürlich auch schön zu schreiben, ganz klar, weil sie bietet viel Kulisse. Ich hätte aber Lüneburg nicht noch einen zweiten, wirklich ernsthaftes Verbrechen andichten wollen. Das finde ich, das passt nicht. Also ich weiß, andere Autoren machen das. Das ist immer hochdramatisch in einem kleinen Dorf an der Küste. Das geht einfach für mich nicht. Und Hamburg ist natürlich, es war auch ganz anders, das zu schreiben.
Und jetzt Bremen, wo du wohnst.
Genau, ich muss das auch kennen. Also es mag Leute geben, die fahren da einmal hin und sagen dann, das mache ich jetzt. Aber ich muss es wirklich ein bisschen mehr auch so in der Tiefe erfahren. Und Bremen geht jetzt erst, nach 5 Jahren knapp. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Vielleicht werden die Leser das abstrafen und sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte genau wissen, wo ich bin. Ich will wissen, wo die wohnen und ob die Kinder haben und wo die zur Schule gehen. Das ist halt einfach jetzt, das muss ich abwarten, glaube ich.
Bis dahin, bis der Bremen-Krimi kommt, lesen wir jetzt erstmal Gefährdet von Maike Dannenberg. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ja, ich danke dir.
Die Schreibenden von Anja Görz.